Es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxis.
Was war da? Ein Sumpf.
Ja.
Und in diesem Sumpf lebte Frosch. Ein grüner Oger.
Ach so.
Namens Schreck.
Marcel?
Marcel Schreck.
Schreck Marcel.
Und hiermit heißen wir euch herzlich willkommen
zu
einer
neuen
Folge
von
Ab durch die Hecke Podcast.
Durch die Hecke.
Der einzig wahre Podcast, in dem es um alle Dinge
Hecken.
Hecken, Waschbären und
Gemüse.
Wer war da noch dabei in Ab durch die Hecke?
Bär.
Machst du den Film Ab durch die Hecke? Machst du den Streifen Ab durch die Hecke, veröffentlicht im Jahr 2004 von DreamWorks Animation? Bruce Willis spricht die Hauptrolle, spricht ein Auto. Steve Carell, glaube ich, auch. Wir haben einmal in eine Schule geguckt, das weiß ich noch, im Kunstunterricht.
Was das mit Trash zu tun hat, keine Ahnung, das habt ihr euch wahrscheinlich auch gefragt. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des einzig wahren
Frack Podcasts.
The Poison Apple.
Einzig wahren Poison Apple. Ja, da geht's halt so um ganz entspannte Dinge, Shrek. Alle Dinge Shrek. Und
alle Shrek-Dinge.
Und alle Shrek-Dinge. Und ja, wir haben ein paar unabgeschlossene Geschäfte.
Was?
Ich muss richtig hart über Shrek 2 reden.
Was ist richtig? Warum? Warum müssen wir noch weiter über Shrek 2 reden?
Weil wir uns entschieden haben in der letzten Folge, das war eine quasi Jubiläumfolge, 25. Folge, zu diesem Anlass über Shrek 2 zu quatschen, bisschen zu talkien, ein Gespräch darüber führen,
ja.
Talkien. Und wir haben uns gesagt, yo, Shrek 2 ist ein Epos, Shrek 2 ist ein Urgestein, Urtext. Und er verdient es, in zwei Folgen behandelt zu werden. Erste Folge haben wir gemacht. Und das ist quasi der Teil 2 unserer Shrek 2 Besprechung. Guck mal, wie officially alles outgelayed und explained habe.
Das war sehr detailliert und gestapelt.
Sehr detailliert. Wie geht's dir sonst an diesen wunderschönen Tagen?
Ich frage mich, ob man wissenschaftlich untersuchen sollte, ob Lay's Chips oder Pringles besser sind.
Ich sage Pringles.
Warum?
Weil ich die Textur besser mag.
Ja?
Ich mag die Form besser, ich mag die Textur besser. Problem ist aber, Pringles teuer.
Ja, aber ich bin der Meinung, bei Pringles ist man mehr zufriedengestellt, wenn man Chips kauft. Weißt du, da fühlst du dich nicht verarscht.
Ja.
Die kommen zwar in der Dose und die sind halt so, also gut, ich gehe mal davon aus, dass auch so Lay's und ungarisch Chips auch maschinell gefertigt sind, aber auf eine andere Art und Weise, wie es Pringles ist. Ich glaube, Pringles sind schon durchaus noch chemischer. Aber du fühlst dich bei Pringles nicht verarscht, wenn du die kaufst. Weißt du, wenn ich eine Tüte ungarisch Chips kaufe, da steht 600 Gramm drinne und 500% davon ist halt Luft in der Tüte.
Durch die Verpackung bedingt halt.
Ja, aber wenn du halt eine Packung Pringles kaufst, dann ist die ganze Dose voll mit Chips.
Ich muss mal gucken, ich muss mal eine Recherche durchführen, gucken, was der Preis pro Kilo ist. Weil das ist die eigentlich wichtige Sache.
Okay.
Ist pro Kilo teurer oder günstiger?
Wo wir bei Kilo sind? Was denkst du, wie schwer ist Shrek?
Der ist schon eine...
Hast du gesagt, der ist schon fett?
Shrek ist schon eine fette Sau.
Okay, das hätte ich sein Management sagt.
Shrek ist eine fette Sau. Nein, Shrek ist schon kein Bodyshame an dieser Stelle. Shrek, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Shrek ist einfach nur tough. Dieser Shrek geht ins Gym.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass er im Sumpf so pumpen geht und ein paar Baumstämme so rumwirft.
An sich muss Shrek gar nicht pumpen gehen, aber ich glaube, sein ganzes Leben ist pumpen. Also gesehen, dadurch, dass er so ein mittelalterliches Waldleben führt, da muss halt alles, er hat halt Shrek und seine Familie, sie haben keine Technologie. Sie müssen halt alles so mit Hand machen.
Ja. Yeah.
Das heißt, dementsprechend, glaube ich, wird man eher tough. Wird man eh gepumpt.
Tough.
Weil man alles per Hand macht, egal was, ob Bäume fällen oder Schnecken jagen oder...
Man wird tough bei Schnecken, ja.
Man wird tough bei Schnecken, never know.
Die Zuschauer oder Zuhörer werden nicht tough, glaube ich.
Ja, nicht tough, weil wir schon bullshitten.
Wir reden über irgendeine Scheiße.
Außer Shrek 2. Ja, ist viel zu lange her. Nee, jedenfalls, unabhängig von Shrek 2 haben wir noch ein anderes Geschäft. Und zwar, wir haben ja eine neue Rubrik eingeführt. Die heißt Five Nights at FTFT.
Mhm.
Sprich, jetzt bist du dann, letzte Folge musste ich das aussprechen, jetzt musst du es aussprechen.
Unsere Märchenkategorie Fairy Tales, Fairy Tales.
Ich glaube, das ist ein bisschen verkackt gerade. Okay. Du hast
Fairy Tales, Fairy Tales, was los?
Ja, okay. Dieses Tales, was ich war, das ist Fact angehört, aber okay.
Tales.
Tales, Fairy Tales, Fairy Tales. indem wir quasi, wir packen uns, falls jemand eine Auffrischung braucht, worum es in der Rubrik geht.
Frisch nicht auf.
Ich habe gerade aufgefrischt. Genau, wir suchen uns ein Märchen aus, ein bekanntes oder weniger bekanntes Märchen und analysieren das, ob mehr oder weniger gründig, kommt drauf an. Und wir hatten bisher eine Installation von dieser Rubrik gehabt in unserer vorletzten Folge, wo wir tatsächlich die ganze Folge dieser Rubrik gewidmet haben, was aber auch zu Recht war, denn es war ein sehr wichtiges, großes Märchen, fast so groß wie Shreks Bizeps. Oh. Es war Rotkäppchen. Und heute...
Rotkäppchen ist so groß wie Shreks Bizeps.
Stopp jetzt. Nein, Rotkäppchens Korb.
Also, hast du Shreks Bizeps?
Genau. Die Weinflasche von Rotkäppchens Mutter ist genauso groß wie Shreks Bizeps nicht. Jedenfalls, heute führen wir die Rubrik fort und ich werde ein weiteres Märchen heute ein bisschen introducen. Sage ich so, als würde niemand die Märchen kennen, die einfach jeder Mensch auf der Welt kennt. Soll ich mal reinstarten vielleicht?
Wir starten mit einem Märchen rein. Das Ding ist, ich muss dazu sagen, wir bzw. ich habe beim letzten Mal schon richtig mysteriös das Märchen angeteast, um das es geht, und habe dann auch gesagt, welches es,
das ist es aber nicht,
sein wird.
Ja.
Turns out, ich habe mich ein bisschen verguckt / verkalkuliert, weil das Buch, aus dem wir die Märchen beziehen, sind eben 100, die 100 besten oder 100 bekanntesten Märchen aus Europa. Und da hatte ich angenommen, fälschlicherweise, dass das Märchen von den drei kleinen Schweinchen auf jeden Fall auch dabei ist. Weil
so ein fataler Fehler machen.
Ja, ich schwöre.
Das ist so ein Fehler.
Krass. Warum? Weil wir in der letzten Folge eben auch über den, beziehungsweise in der letzten Folge vor der Jubiläumsfolge, auch über den Wolf geredet haben. Und deswegen wollten wir ein paar Märchen beleuchten, in dem der Wolf als Märchenfigur vorkommt, weil es eben nicht nur die drei kleinen Schweinchen ist und nicht nur Rotkäppchen, sondern auch noch weitere, wie zum Beispiel
der Wolf trägt Prada.
Der Wolf trägt Prada. Wolf of Wall Street.
Wolf of Wall Street. Werwolf. Der Wolf und die sieben jungen Geistern ist der Text, das Märchen, den wir heute so kurz mal anreißen, besprechen.
Das ist nur short, weil eigentlich wollten wir die Jubiläumsfolgen nur dem Jubiläum widmen.
Ja, aber hey, das Leben ist kein Jubiläum-Konzert, das Leben ist kein Shrek-2-Konzert.
Wow.
Genau, alles, was du gesagt hast. Und soll ich aber reinstarten?
Start mal rein oder raus?
Der Wolf und die sieben jungen Geistern, worum geht's in diesem Banger? Also... erstmal, was sind Geißlein? Weißt du das?
Geißlein sind kleine Ziegenbabys.
Du hast gerade gezögert. Kleine Ziegenbabys, ja. Was ich weird finde, ich habe gegoogelt, das kommt, glaube ich, vom Wort Geiß.
Nicht zu verwechseln mit den Geißen. Shoutout an Robert und Carmen.
Und Geiß ist, glaube ich, eine weibliche Ziege, oder? Was? Kannst du mal kurz Geiß googeln, nochmal, ganz schnell, auf die Schnelle.
Meinst du das Englische?
Das... Faltgeist, ja. Geist, denn. Und derzeit kann ich schon mal starten. Also, es gibt eine Mutter Ziege und sie hat sieben Kinder. Sie haben sieben junge Geistlein. Und die Mutter Ziege verlässt die sieben jungen Geistlein anscheinend zum allerersten Mal. Die Mutter verlässt das Haus, verlässt die Hut und warnt die sieben jungen Geistlein von wegen, falls jemand vorbeikommt und falls jemand an die Tür klopft, passt auf, wenn man die Tür aufmacht, denn in der Gegend treibt sich ein Wolf rum und der Wolf ist ein sehr sasser Typ, ein sehr gefährlicher Typ. Ihm dürft ihr nicht trauen, ihm dürft ihr die Tür nicht aufmachen. Deswegen haltet die...
Haltet die Augen steif.
Haltet die Augen steif, haltet die Nase offen, denn es kann sein, dass Wolf vorbeikommt in Tarnung. Dann ist die Mutter gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau die hingegangen ist. Wurde ihr Ziel genannt oder ist eigentlich unwichtig? Jedenfalls, sie hat auch angeteasert, der Bösewicht, sprich der Wolf, verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen. Das heißt, sie hat schon angeteasert, woran man den Wolf erkennt. So, die Muttergeist ist gegangen. Und was passiert? Natürlich, wie on point, wie on fucking auf
bestellt
und wie bestellt, wie an Anruf, auf Anruf geantwortet, kommt direkt Wolf an. Es dauerte nicht lange, so klopft jemand an die Haustür. Es war natürlich der Wolf. Die Geister sind aber nicht komplett dumm. Und sie haben erstmal an seiner rauen Stimme direkt gecheckt, oh mein Gott, diese Creature ist nicht unsere Mom, das ist der Wolf. Und sie konnten ihn an der rauen Stimme erkennen. Wolf dachte sich, yo, what the fuck, ihr denkt, ihr werdet mich durchschauen, werdet ihr nicht. Was hat er getan? Er ist zum Krämer gegangen. Und hier kommt die erste Relation aus dem Märchen. Wusstest du, dass, wenn man ein großes Stück Kreide frisst, die Stimme anscheinend fein wird?
Oder das ist nur eine Verbildlichung. Ich würde nicht sagen, dass das in echt
ist. Sagst du, es ist ein bisschen unverantwortlich, in einem Märchen sowas zu schreiben? Weil denkst du, es ist 100 pro. Wenigstens ein Kind hat durch dieses Märchen sich entschlossen, Kreide zu fressen. Und ist deswegen gestorben. Ich auch nicht gestorben, aber ist dann etwas passiert.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das sowas ist wie so eine, also eine antike Version von quasi diese Teletubby-Situation, dass Kinder...
Oh nein, oh bro, ja, okay.
Weißt du?
Ich habe vor allem letztens, vorgestern, 28 Years Later, Bone Temple rewatched, bei Teletubbies-Referenz, falls du schon mal kannst. Ist egal. Warte, erzähl mir gerade was, weil ich google gerade etwas.
Fahre fort. Ja, okay, ich kann sonst nochmal elaboraten. Also, Geißlein sind einfach nur die Kinder, Baby, Ziegen, egal welches Geschlecht, von einer Mutterziege. Also die Kinder von Ziegen, junge Ziegen heißen Geiß.
Also ich dachte, du wirst nochmal wegen Kreide noch elaboraten, ob es mit Kreide als so ein urban Mythos ist.
Also,
oder ob es ein urbaner Mythos ist.
Ich sag mal so. Also Kreide besteht, soweit ich weiß, können wir aber nochmal proof checken.
Ich habe gerade gelesen, aus Kalzium und anderem.
Ich hätte jetzt einfach straight up gesagt, aus Kalk.
Ist reich an Kalzium, Magnesium und diversen Spurenelementen.
Achso, Nüsse sind da drin, ne?
Vom Witz der gewöhnliche Kreide ist aber allerdings abzuraten, Stiche, glaube ich.
Ja, da.
Okay, ich will hier nichts, ich will hier keine Leute, bitte, egal wer das hat, isst keine Kreide. Bitte, oh, isst keine
Kreide. Das heißt, den Leuten schmeckt.
Google, ich stelle mir wieder Fragen vor, warum essen Menschen Kreide? Stopp jetzt. Bitte ess keine Kreide, das ist ungesund.
Okay.
Sag ich jetzt. Jedenfalls, genau. Der ist zum Krämer gegangen, der Wolf.
Was
ist und, Krämer? Weiß ich nicht.
Warum hast du das nicht dargestellt? Egal, führe weiter fort.
Krämer ist ein jemand,
ist
bei
dem...
Ist Kaffeekrämer? Kaffeekrämer, bei dem Wolf nach Kreide fragt. Und tatsächlich ist der Krämer auch so lieb und übergibt den Wolf Kreide. Der Wolf ist dann wieder zu den Geistern gegangen, in der Hoffnung, dass seine Tarnung jetzt durchgeht. Mhm. Aber diesmal war er so unschlau, unaufmerksam und hat seine schwarze Pfote an das Fenster gelegt. Mhm. Und jetzt, ja man, immer wieder Fehler, jetzt konnten die Geister ihn anhand dessen erkennen. Der Wolf hat fortgeführt mit seinem 3D-Schachspiel. Und was hat er jetzt gemacht? Zu wem ist er jetzt gegangen? Er ist zum Bäcker gegangen, damit er was tut, damit er ihm seinen Fuß mit dem Teig drüber streicht. Als nächstes, hier steht Fuß. als nächstes, wenn die Brüder Grimm es sagen, dann ist es so, Punkt. Okay. Als nächstes, aber das war noch nicht alles, nach Teig, ist er dann zum Müller gegangen, damit der Müller ihm weißes Mehl auf die Pfote tut. Das heißt, es ist wirklich so verschachtelt sein Plan gewesen. Der Müller aber, er war nicht so wie die anderen Menschen.
Dagegen, no.
Yo, ich mach direkt, Bro, kein Ding. Sondern nein, er dachte sich, yo, Wolf, du bist mir sehr suspekt, du willst jemanden betrügen. Er hat bei seinen bösen Absichten durchschaut und weigerte sich, dem Wolfes Befehl zu folgen. Worauf Wolf ihm gesagt hat, halt's Maul, du machst das jetzt, sonst fresse ich dich auf.
Okay.
Also kein Zitat von Brüdern Grimm, aber so in die Richtung. Und ich zitiere den Satz aus dem Märchen, weil das ist eigentlich sehr deep. Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß. Ja, so sind die Menschen.
Wow.
Einfach ein bisschen Gesellschaftskritik reingesprinkelt. Und genau, der Bösewicht, wie er hier im Märchen genannt wird, geht zum dritten Mal zu der Haustüre. Ich frage mich an dem Punkt, was sich die Geister mir ganze denken, weil jedes Mal klaut jemand die Tür. Und was denken die sich? Oh, denken die sich von wem? Denken die sich direkt, oh, das ist wieder der Wolf?
Nein.
Oder denken die sich, oh, das ist ja irgendjemand anderes, DHL-Paket oder so?
Ja, die und beim ersten Mal werden sie sich denken, ah, DHL, dann denken die UPS und dann denken die DPD.
UPS. Genau, und diesmal klopfte er an. Die Geistlein haben seine Pfote gesehen, beziehungsweise sie haben ihn darum gebeten, dass diese geheimnisvolle Gestalt, sie wissen nicht, wer das ist, ihnen die Pfote zeigt. Und genau, er legte die Pfote ins Fenster, sie sahen, dass es weiß war und dachten sich, oh mein Gott, unsere Mom ist back, wie cool. Und machen die Tür auf, fatalen Fehler gemacht, Wolf kam rein und was ist passiert? Hat alle Geistlein bis auf einen aufgegessen. Mhm. Und der eine letzte oder die, ich glaube die Genderbändchen nicht konkretisiert, versteckte sich in einem Urkasten. Tatsächlich bin ich nicht dazu gekommen zu googeln, was ein Urkasten, I guess einfach nur.
Also von einer Standuhr, halt größere Standuhren, da gibt es einen Kasten.
Genau. Und der hat sich da versteckt und diesen hat der Wolf nicht gefunden. Das heißt, er hat das einzige so gesehen, ist er dem Wolf entkommen. Der Wolf hat seine Lust gestillt und Zitat Text und legte sich draußen an der grünen Wiese, fing an zu schlafen. Die Mom kam zurück und was sie sah, ist ein Zimmer, wo alle Möbel auf dem Boden liegen und keine Kinder. Mhm. Sie hat direkt verstanden, irgendwas ist los, suchte ihre Kinder, nirgends waren sie zu finden, rufte ihren Namen, aber niemand antwortete. Genau. Endlich aber hat sie dann das Jüngste in dem Urkasten aufgefunden, beziehungsweise seine Stimme gehört und dann das letzte Kind im Urkasten gefunden und genau von ihm auch mitbekommen, was eigentlich passiert ist. Und jetzt passieren Dinge, was eigentlich recht verrückt ist. Natürlich, Mutter am Boden zerstört, denn alle Kinder wurden aufgefressen und Möbel kaputt gemacht. Und sie verließ das Haus und traf den, und diese sah aus der Entfernung, den Wolf auf der Wiese schlafen, am Baum angelehnt, sodass der Baum zitterte. Und gleichzeitig sah sie auch den gefüllten Bauch vom Wolf und sah, dass sich im Bauch des Wolfes ihre Kinder noch bewegen. Was eine sehr fucked up Vorstellung ist. Aber das heißt, sie hat direkt verstanden, oh mein Gott, es gibt eine Chance, dass meine Kinder noch leben, dass man sie noch retten kann. Und hier kommt der größte Plot-Twist, denn falls wir uns an das Rotkäppchen-Märchen erinnern können und was da alles abging, wenn wir auch eventuell vermuten können, was jetzt passiert in diesem Märchen, denn es passiert tatsächlich etwas sehr Ähnliches, denn die Mutter entscheidet sich, den Bauch des Wolfes aufzuschneiden, um die Kinder rauszuholen. Sie hat sie auf diese Art gerettet und stattdessen hat sie was in den Bauch vom Wolf reingemacht?
Gehwegplatten, Steine.
Können. Steine, genauso wie bei Rotkäppchen. Ja. Und dann war auch wieder zugenäht. Der Wolf ist dann wiederum aufgewacht und fühlte sich so ein bisschen schwer. Hat durch die Steine im Bauch Durst bekommen, ist zum Brunnen gelaufen. Und genauso wie im Rotkäppchen-Märchen, aber diesmal mit dem Unterschied, dass er nicht einfach so auf den Boden gefallen ist, sondern er ist in den Brunnen gefallen durch die Schwere seines Körpers und ist gestorben. Und der letzte oder einer der letzten Sätze ist ziemlich witzig, denn was da passiert ist, ich lese mal einfach letzten Satz vor. Mhm. Als die sieben Geißeln das sahen, sprich, dass der Wolf in den Brunnen gefallen ist, da kamen sie herbeigelaufen und riefen laut, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum. Was ich ein bisschen fucked up finde, da ist einfach jemand gestorben.
Das ist eher ein Wolf, oder das ist der Hotz Wolf.
Aber das sind Kinder und die freuen sich darüber, dass man gestorben ist.
Junge, die waren...
Der Wolf ist gegessen, wurde. Und das war das Märchen. Ein anderes Zitat, was ich unbedingt hier nochmal erwähnen wollte, ist...
Soll ich die Moral von der Geschichte schon pluggen?
Warte, sofort. Ich wollte das nochmal hier hervorheben, weil ich fand das ziemlich witzig. Ja, genau. Als die Mutter ihren Plan entworfen hat, was sie mit dem Wolf macht, als sie ihn schlafen gesehen hat, genau, hat sie zu ihrem einzigen noch bisher nicht gefressenen Geistlein gesagt, jetzt geht's und sucht Wackersteine. Ah nee, sorry, das war schon nachdem sie die anderen aus dem Bauch rausgeholt hat. Jetzt geht und sucht Wackersteine, damit wollen wir dem gottlosen Tier, den Bauch füllen, solange es noch im Schlafe liegt. Genau, und das gottlose Tier, damit wurde natürlich der schlafende Wolf gemeint. So, Moral der Geschichte.
Vertrau den Wicht. Die Moral der Geschichte, mach Türe auf, dem Wolfe nicht.
Ja, vertrau keinen Fremden.
Aber ist es so simpel? Ich weiß nicht. Ich finde das, also wir wollen jetzt nicht wieder so ausatmen, wir müssen auch über
Shrek 2 hin. Aber das ist schon möglich, dass ich mit Freunden mal hinausgehen, weil es gab eine mit.
Aber es ist schon, also ich finde es sehr interessant, dass ihr eigentlich, also erstmal der Fakt, dass der Wolf als böse Figur, böse Instanz in mehreren Märchen als Antagonist auftritt, so, und das ja auch zumindest jetzt in den beiden, die wir bis jetzt betrachtet haben, wo der Wolf vorkommt, beides Mal ist eine sehr ähnliche Situation mit dem Wolf. Also der Wolf als böse Figur, der was fressen will, der dann auch was frisst, was in seinem Magen noch weiterlebt, was dann von jemand anderem Medical Surgeon mäßig rausgeschnitten wird und danach einfach ein Implantat reingesetzt, einfach Steine, der Wolf fällt um und stirbt.
Warum meintest du, dass das nicht so einfach, als du gesagt hast, im Sinne von, es geht darum, dass man keinen Fremden vertrauen soll?
Ja, also ich hätte gesagt, es kann,
was,
es hat schon, der, ja, was ist, ich sag, es hat schon, also die Mutter so, die versucht sich so als schlau zu verkaufen, die sagt so am Anfang so, also kein Hate an die Mutter, ne, wir doxen die nicht, aber die versucht so am Anfang so, ja, macht dem bösen Wolf und so, macht dem nicht die Türe auf, der ist so unterwegs in der Crib. Aber wenn die Mutter so schlau ist, warum macht sie nicht ein Passwort einfach aus mit ihren Kindern? Die sagt, ich bin nur zu 100% ich, wenn ich sage, tralalero, tralala, 6-7 oder so. Weißt du?
Fair, I guess. Aber die hat ja, okay, die hat so gesehen wenigstens so Merkmale vom Wolf gedoxt. Sie hat gesagt, woran die Kinder den Wolf erkennen können. Ist das schon mal nett. Dass sie gesagt hat, yo, ich habe ja die schwarze Pfote erwähnt und die raue Stimme.
Ja.
Ja, aber das mit dem Passwort bei ihnen ist schon ganz nett, weil, ja, hat das nicht ganz durchdacht, die Mom.
Das ist, aber gut, sie hat auch 7 Kids. Die Frage ist aber, wo ist Vater? Ja. Ist der Wolf der Vater?
Coole Überleitung, ja, sehr gute Überleitung, denn Wikipedia hat mal wieder witzige oder interessante, besser gesagt, Interpretation rausgehauen.
Und Siegmund.
Wir haben schon wieder unseren Freund Sigmund Freud.
Ja.
Und wir haben schon wieder unser gutes alte Ödipus-Komplex.
Oh.
Natürlich hat Sigmund Freud hierin den Wolf als einen Vater, eine Repräsentation des Vaters gesehen.
Okay.
Es geht hier um die Angst eines Knaben, von einem Wolf gefressen zu werden. In diesem Szenario ist der Wolf der Vater. Hier gibt es noch andere Interpretationen, aber die ich jetzt hervorheben möchte, die ich interessant fand, war, ich stelle mal einen ganzen Absatz vor und dann können wir das auch abschließen. Die Märchenforschung hat auf Parallelen zum Mythos um Zeus und Kronos aus dem griechischen Kulturkreis hingewiesen. Kennst du diesen Mythos?
Welchen genau? Immer Zeus?
Also der wird sich ja nicht direkt erklärt, aber ich glaube, es geht um den Vater von Kronos, weil es war ein Titan. Und ich glaube, also basically so Grundidee ist, dass der Vater Zeus auch umbringen wollte, aus irgendeinem Grund. Hier steht noch dazu, also der ganze Absatz. Der Wolf entspräche dem Vater Kronos, die Geiß der Mutter Rhea, zugleich auch der Ziege Amalthea, die den geretteten jüngsten Sohn Zeus ernährt, der 7. Geister entspreche also dem Zeus, der Urkasten im Höhlenversteck, also die ganzen Symbole, Orte, die Wackersteine dem großen Stein, den Rhea den Kronos verschlingen lässt, der Sturz in den Brunnen, dem Sturz in den Tartaros. Was Interessantes. Weil das sind schon interessante Zufälle. Aber das Ding ist, ich glaube bei so Geschichten, bei so Sachen, ich glaube so, vor allem griechische Mythologie und Mythologien generell, die sind so ein krasser Bestandteil von Geschichten, dass indirekt, egal welche Geschichte man so entwirft, sich ausdenkt, aber sie wird irgendeine Referenz zur griechischen Mythologie und nicht unbedingt zurück, aber zu irgendeiner Mythologie besitzen, weil es so ein Teil unserer Geschichtserzählung ist.
Ich hätte nicht gesagt, weil es Teil der Geschichtserzählung ist, ich hätte gesagt, weil es so viele griechisch-mythologische Geschichten gibt, dass jede Form von Geschichte oder Handlung sich da auch wiederfinden lässt oder damit verbinden lässt. So.
Genau.
Ich hätte jetzt aber nicht gesagt, dass die beiden Bros, Gebrüder Grimm, wie hießen die nochmal? Jakob und?
Ben war so.
Egal, dass die Gebrüder Grimm sich da jetzt beim Schreiben inspirieren lassen haben von
Griechen. Ich sag ja nicht wortwörtlich, sondern im Sinne von griechische Mythologie hat Geschichten inspiriert und sie haben sich vielleicht von irgendeiner anderen Geschichte inspirieren lassen, die wiederum sich von einer anderen Geschichte inspirieren lassen und diese ursprüngliche Geschichte hat sich irgendwann mal von der griechischen Mythologie inspirieren lassen. Wie so eine Wiederverwertung, Wiederverdauung.
Das heißt, willst du mir sagen, die haben sich selber von ihrem eigenen Märchen Rotkäppchen inspirieren lassen?
Sie haben selber verarscht einfach.
Aber würdest du sagen...
Alter, wir brauchen wieder weg. Wir brauchen eine Folge, Idee für Folge für Zukunft. Wir suchen Parallelen in Shrek zu griechischer Mythologie.
Shrek ist...
Wir suchen Parallelen zu Antiken.
Shrek ist... Nee, aber würdest du sagen, dass wenn man jetzt quasi die Märchen betrachtet, man immer als eigene Erzählung so für sich, aber dadurch, dass die auch zeitlich an nicht viel geknüpft sind, können die ja egal wann passieren. Aber, na gut, wenn ich gerade überlege, kann das gar nicht sein. Weil ich wollte gerade sagen, würdest du sagen, es ist der gleiche Wolf aus dem Rotkäppchen-Märchen auch? Ob es hier gibt ja keinen Sinn, weil der ist ja schon gestorben.
Du wirst diesen machen, von wegen spielst Avengers im selben Universum wie Rotkäppchen.
Nein, ich hatte erst gedacht, okay, vielleicht ist es das mit den sieben Geistern passiert, bevor er zu Rotkäppchen gegangen ist. Aber dann ist mir aufgefallen, in beiden Dingern stirbt er am Ende. Also kann es gar nicht sein.
Ja, aber vielleicht ist er irgendwie wiedergeboren.
Als
Wolf. Aber ich finde es schon witzig, weil das war ja grundsätzlich die Ende von Rotkäppchen, oder? Ihm wurden auch Steine in den Bauch genäht.
Ja.
Und er ist wegen der Schwere der Steine umgekippt.
Ja, er ist aus dem Maul gefallen.
Das ist witzig, wie gewisse Handlungselemente einfach eins zu eins übernommen werden. Also nicht mal, der Wolf wäre eine identische Art umgebracht und verarscht. Wirklich eins zu eins.
Ja.
Das ist witzig.
Ich glaube, bei sieben Geistern geht es noch viel mehr darum, dass Geistland so richtig depicted, so die komplette Unschuld von Tier, die es geben kann, so genau. wie einen Reh zum Beispiel. Und dass die halt dadurch, dass die smart sind, zumindest am Anfang, halt sich noch saven vor dem Wolf. Und der Wolf sie aber dann irgendwann komplett getrickst hat. Wobei ich nicht verstehe, warum die Geistlein nicht gesagt haben, ja, zeig mal dein Fell oder so.
Geister,
zeig mal deine Wolle.
Geister sind nicht Geistleiter genug.
Wow.
Auch interessant, dass es halt, ja, oder auch nicht interessant, aber Märchen haben ja auch Kategorien und hier haben wir ein Tiermärchen vorliegen, was wahrscheinlich beim Rotkäppchen weniger der Fall war, denn klar, man hat da einen Wolf als eine prominente Figur, aber hier spielen wir grundsätzlich nur, haben nur Tiere fast eine prominente Rolle.
Also eine Fabel eigentlich.
Ist es ein Märchen oder ist es eher eine Fabel? Warte mal, sind Fabel, ist eins Merkmal die Fabel, dass es sich um Tiere dreht?
Ja.
Sicher?
Ja, sprechende Tiere.
Ja.
Ja, ich kann mir den nachschauen.
Jedenfalls, Tiermärchen ist eine spezielle Form des Märchens, in dem anthropomorphisierte Tiere als Helden der Erzählung auftreten, sagt Wikipedia. Und ich finde es aber interessant, wenn man so das Worldbuilding bei diesem Märchen betrachtet.
Nicht eigentlich.
Klar, man hat Geister, man hat Wölfe, also die meisten Figuren sind Tiere, aber gleichzeitig geht auch der Wolf zum menschlichen Krämer. Hast du eigentlich gegoogelt, wer Krämer ist?
Ja.
Kannst du gleich auch noch hinzufügen.
Oder den mache ich jetzt einfach. Also der Nachname Krämer ist eine niederdeutsche beziehungsweise umgelautete Variante des Berufsnamens Krämer, also mit Ä.
Also ich meine auch Krämer, ich habe es nur falsch, ich bin Ausländer, ich kann das nicht richtig aussprechen.
Oder Kramer. Und der bedeutet im historisch-wörtlichen Sinne eigentlich sowas wie, ist ein Kleinhändler, Händler, ein Kaufmann oder ein Händler, also quasi netto.
Warum ist der aber, vielleicht kannst du auch so erklären, wegen Mehl zum Müller gegangen? Was ist die Connection zwischen Mehl und Müller?
Weißt du, was ein Müller ist?
Nein.
Das ist jemand, der eine Mühle hat. Also der mahlt das Korn, zu Mehl.
Okay.
Das ist der Müller. Mhm. Und wenn er krasser Müller ist, dann macht er selber noch Brot. Mhm. Aber wahrscheinlich eher zum Bäcker. Mhm. Aber krass, dass der Müller ihm kein Mehl gegeben hat. Ja. Aber der Wolf hat ja dann quasi so Aura-Status, dass er alles kriegt, was er will.
Mhm. Ja. Ich glaube, wieder die Hauptfiguren ab durch die Hecke. Der Waschbär hat auch
einen
Außermächter. Ja. Das ist das Märchen, der Wolf und die sieben Geistlein. Es gibt auch verschiedene Abwandlungen dieser Story. Das könnte man vielleicht kurz erwähnen, weil ein paar Dinge fand ich interessant. Ich meine, das sind verschiedene Kulturen, haben verschiedene Versionen von diesem Märchen. Und was zum einen interessant ist, es gibt viele verschiedene Varianten. Eine ist zum Beispiel eine pakistanische Variante mit anderen Tieren. Was heißt, welche Tiere treten in der pakistanischen Variante?
Was?
In Pakistan? Es gibt nicht nur pakistanische, es gibt unter anderem...
Das ist verrückt, das wusste ich nicht.
Es gibt unter anderem Dieses Bärchen ist im Griechischen, Litauischen, Lettischen, Ukrainischen, Belorussischen, Russischen, Slowakischen, Tschechischen, Französischen, Rumänischen, Türkischen, Usbekischen, Tadschikischen, Mongolischen Sprachraum sowie in Pakistan bekannt. Also in sehr vielen Sprachräumen. Und aber was denkst du, welche Tiere, wenn Pakistan, was haben so die Tiere? Ich weiß nicht, wenn du drauf kommst, eigentlich ist es voll die fiese Frage. Ich hätte es nicht beantworten können.
Also jetzt meinst du die Geißlein, die repräsentieren, oder der Wolf?
Nein, also wie heißt das Märchen in
Pakistan? Oder wie heißt das Märchen?
Das und das. Die, das ist diesmal nur eine. Also es ist kein Plural in dem Grund. Oder es ist ein Plural, ich weiß es nicht. Die und das. Ich habe dir schon die Artikel verraten.
Keine Ahnung. Der mit Hund vielleicht? Also, dass der Wolf ein Hund...
Okay, sag mal, wer der Böse sein könnte.
Ich sag dir schon mal,
es ist, ich sag dir schon mal, dass es geht nicht Richtung Hund, Wolf. Es ist mehr vielleicht Richtung Reptilien, Amphibien.
Was? Krokodil?
Ja, das Krokodil. Und die Gazelle und das Krokodil ist die pakistanische Variante.
Die was?
Die Gazelle.
Gazelle.
Die Gazelle. Die Gazelle. Und,
weißt du, was mir gerade aufgefallen ist?
Wir reden schon viel zu lange über das Märchen.
Ja.
Wie lange?
Wir sind schon eine halbe Stunde natürlich. Wir haben fast kein Board überschritten.
Wir sind gleich durch. Oder okay, das Buch brauche ich eigentlich auch nicht.
Mittlerweile keiner mehr zu, glaube ich.
Es hören alle zu. Alle haben die Ohren zugespitzt und die Nasen geöffnet und alles andere. Ja, genau. Also es gibt verschiedene Varianten, wie wir erwähnt haben. Ich muss jetzt auch nicht über jedes einzelne mal genauer gehen, aber genau. Punkt auch an dieser Stelle. Du wolltest noch was sagen? Du hast was recherchiert? Oder täusche ich mich?
Ich habe nachgeschaut, ob die sieben Geißlein nicht eher eine Fabel sind und gar kein Märchen.
Ach, du bist Fabeldefinition.
Ja, das muss man ja dafür wissen. Und eine Fabel ist eine kurze Geschichte. Ist die Frage, ob jetzt das Märchen kurz ist oder nicht. Wo meistens Tiere eine Hauptrolle spielen, die auch sprechen und die Tiere dann eigentlich immer so denken wie Menschen und halt Charaktereigenschaften verkörpern.
Mhm. Gerade sehe ich keinen großen Unterschied zum Märchen.
Ich auch nicht. Und es gibt am Ende halt eigentlich eine Lehre oder Moral.
Genau, für Märchen meistens.
Ja, deswegen verstehe ich auch nicht zu 100%, warum die sieben Geißlein jetzt nicht unbedingt eine Fabel sind.
Vielleicht hängt es irgendwie mit der Entstehung zusammen. Also wie Märchen bzw. die Fabel zustande kommen. Fabel-Märchen-Unterschied. Mir wird gesagt, dass der Hauptunterschied zwischen einer Fabel und einem Märchen liegt in ihrer Absicht. Fabeln sind kurze Geschichten mit einer klaren Moral, in Klammern Lehre, und Tieren als Hauptfiguren, während Märchen von Menschen und Magie handeln und ein gutes Ende suchen. What the fuck, stimmt gar nicht gerade. Habe ich gerade nur Fabeln behandelt?
Was denn?
Hier wird, also gerade zugehört?
Ja.
Weil hier wird gesagt, dass Märchen von Menschen und Magie handeln und ein gutes Ende suchen. Also klar, wir haben ein gutes Ende, so gesehen, bei beiden Geschichten, die wir behandelt haben. Aber das mit Magie und das mit...
Also ich habe hier, lese mehrere Argumente. Ich habe auch noch hier Argumente, die sagen, aber ich sage, das ist ein bisschen Zwiespalt, dass in der Fabel ausschließlich nur Tiere vorkommen. Und das jetzt hier bei den sieben Geistern kommt ja auch der Krämer, der Bäcker und der Müller vor, was jetzt Menschenfiguren sind. Dass es deswegen keine Fabel ist. Aber...
Vielleicht ist auch bei, hat die Moral, die Lehre noch eine viel stärkere Präsenz in Fabeln. Also das wirklich da, wenn zum Beispiel auch hier, klar, Märchen haben auch, weil wenn es Kindermärchen sind, eine starke Moral. Aber ich glaube, bei Fabeln ist doch viel konkreter. Es gibt quasi ein Ding, so ein konkretes Ding, auf das sich Fabeln beschränken. Während wir zum Beispiel bei Rotkäppchen oder bei, was haben wir gerade behandelt, Wolf von diesem Geißlein, ist es quasi so ein bisschen breites Spektrum an Dingen, die man rauslesen kann. Und meine Vermutung wäre, dass bei Fabeln es wirklich um ein konkreteres Ding geht. Vor allem unterschätze nicht die Macht oder lach nicht über den Schwachen oder so. Keine Ahnung, sowas in die Richtung. Mhm. Schätze das, was du besitzt. Genieße den Tag. Carpe diem. So type shit. Ich glaube, also ich glaube, ist ja Bullshit, was ich gerade rede, also ist meistens der Fall, dass Fabeln so eine konkrete Moral rauspicken und Märchen, wenn eine Moral besitzen, dann weniger was Konkretes, sondern mehr so ein breites Ding. Wie Shreks Muckis.
Und das macht so Shrek 2. Wo wir gerade bei konkret waren, wollen wir konkret werden und über Shrek 2.
Lassen wir jetzt unser Jubiläum fortführen. Wir reden über Shrek 2. Wollen jetzt, ja, das ist der offizielle Abschluss des FCFT. Und jetzt geht's um S2STIVO oder was?
Wir reden über Shrek 2.
Mhm. Und ich sehe die ganze Zeit schon bei dir wirklich Shrek glänzen. Ich weiß nicht, was du, womit du mich beglücken möchtest jetzt, aber.
Naja, wir hatten beim letzten Mal von unserer Shrek 2 Analyse mit Essen aufgehört, mit der Essensscene oder wollten da zumindest
ja,
weiterfahren und fortfahren. Und es gibt in, also im gesamten Shrek-Universe, in allen Shrek-Teilen, kommt Essen durchaus öfters vor, spielt auch, ich würde jetzt nicht sagen, spielt eine essentielle, eine essentielle Rolle. Aber wo kommt in Shrek 2 Essen vor?
Also offensichtlich am Amtstisch, an Familienessenstreffen,
wie es uns ziehen.
Dann kommt noch Essen vor. Ha.
Ich Fast Food?
Guschen Fast Food, ja.
Genau, darüber wollte ich jetzt reden.
Das war's? Also, okay. Also, ist, ja, okay. Mhm.
Und zwar das Restaurant, wo ja die gute slash böse Fee dann mit Charming vorbeifährt und mit Harold.
Ja. Und mit den zwei Tough Guys.
Mit den zwei Tough Guys auch. Das ist das sogenannte Friars Fat Boy.
Okay. Also, ja. Mhm.
Ist eine Anspielung oder Hommage auf Big Boy Restaurant Chain.
Also ist das eine legit Chain? Existiert das Chain?
Eine, ja, eine legit Chain in Amerika.
Cool. Big Boy heißt das?
Ich kann nochmal nachschauen. Ja, ich meine.
Bibi.
Das ist eine Food Chain. Aber so eine Scheiße, die heißt überhaupt nicht Big Boy.
Die heißt überhaupt nicht Big Boy. Digga, was rede ich hier?
Ich habe mich warte. Doch, hier. Big, doch, was laber ich? Ich laber keine Scheiße. Big Boy Restaurant Bakery. So.
Und gerade 50 Shades auf Emotionen erlebt einfach.
Digga, ja, ich habe mich selber einfach gegaslightet. Genau, und dort ist quasi diese Hommage in Shrek auch mit Friars Fat Boy. Und in diesem Restaurant gibt es besondere Sachen zu essen. Und die wollte ich dir jetzt einmal vorlesen.
Wenn, ich bin ganz Ohr.
Ganz Ohr?
Ich bin ganz Ohr.
Okay, also als Menüsachen werden hier genannt auf dem Menü von Friars Fat Boy. Bist du bereit zu bestellen?
Hau raus.
Und zwar haben wir oben auf der Liste den allseits bekannten, ich weiß nicht, ob der allseits bekannt ist, den Fat Boy Burger.
Okay.
Ja. Dann haben wir ein Bacon Double Fatty Monstery Burger.
Ich krieg Hunger. Ja, okay. Aha.
Slab o' Ham.
Mhm.
Also mit einem Schinkenblock dabei. Es gibt einen Renaissance Wrap.
Renaissance Wrap? Boah, den würde ich mir gönnen.
Es gibt einen Sauerteig-Soft-Taco.
Mhm.
French Fries.
Boah, krass.
Ja. Curly Fries.
Mhm.
Chili-Ringe.
Chili-Ringe.
Es gibt ein Medieval Meal, wo das Arktis-Spielzeug dabei ist.
Hat sich Charming geholt.
Ja. Es gibt dann noch Getränke vom Barrel, also aus dem Fass. Und Communion Soda.
Okay.
Das ist zumindest das, was man, es ist im Film, sieht man das nicht, da gibt es keine Speisekarte, die das zeigt, aber aus dem Game Shrek Smash Dunk, da gibt es eben den Fatboy auch als Map oder ist Teil der Map dort, wo man das Ganze eben sehen kann und da sieht man diese Speisekarte, wo diese Sachen eben drauf sind. Das heißt, das ist das, was es beim Friars Fatboy zuerst.
Das ist halt. Aber sagst du, das ist wirklich Lore? Oder ist es?
Also, wenn Shrek Wiki das sagt, muss es Lore sein, oder?
Da muss es Lore, da muss es Gesetz sein. Da muss es Lore sein.
Würdest du sagen, wenn Harold und Lillian langweilig ist, bestellen die da? Weil scheint ja in der Nähe zu sein.
Scheint ja in der Nähe zu sein? Ja. Ich weiß nicht, ob sie Bedarf haben. Sie haben ja bestimmt ihre eigene Königin, also die haben ja auch gesehen, ihre eigene königliche Küche und ihre eigenen Köche und so weiter und so
fort. Ihr eigenes Food.
Aber vielleicht wollen die mal ab und zu so ein bisschen closed oder zum einfachen Volk. werden. Und war einfach so ein, ja, das Essen des Plebs quasi.
Des Plebs.
Verkosten, testen. So ist es. Die Szene, die wir, glaube ich, schon letzte Folge angeteasert haben, die Szene auf dem Essenstisch.
Mhm.
Ikonisch. Das ist eine ikonische Szene.
Warum?
Das ist das Ding. Also, erstmal, ich finde, die ganze Dynamik zwischen Shrek und dem Vater wurde sehr, sehr, sehr ikonisch umgesetzt. Also, das Ding ist an dem Vater, Bruder.
Dem
Harold. Ich nenne den Vater einfach. Daddy.
Dad.
Das geht. Ich finde, warum das so eine gelungene Fortsetzung ist, also hat tausende, mehrere Gründe. Aber eins der wichtigsten Gründe für mich ist auch, dass es werden sehr viele neue, interessante Dynamiken eingeführt mit neuen Figuren, die quasi vorgestellt werden. Und zum einen ist es halt diese Rivalry, diese Konflikt zwischen Shrek und dem Vater, Harold. Zum anderen aber, das habe ich schon, glaube ich, da haben wir in der letzten Folge schon angeteasert, aber dieses ganze Triangle zwischen Shrek, Puss und Esel,
ja,
und dieser Mini-Konflikt, der sich entwickelt zwischen Esel und Carter, weil Esel auf Carter eifersüchtig ist, dass er quasi fast schon der neue beste Freund von Shrek geworden ist. Ich finde, das sind so alles Geschichten, die machen teilweise eine gute Fortsetzung aus, dass man irgendeine neue Ebene hinzufügt. Zum Beispiel wie hier in Bezug auf Figuren. Man macht so neue Figuren, Constellations, neue Konflikte. Und genau, der Vater und von Fiona, Harold und Shrek ist eins von diesen Sachen.
Aber würdest du auch sagen, da steckt, ne, wenn man jetzt auch wieder Sigmund Freud rauslässt, da steckt...
Bildungskomplex?
Nein, aber da steckt noch eine Symbolik dahinter, dass das Gespräch quasi beim Essen stattfindet, weil sie Mann, also
ey,
an sich muss ich sagen, dass...
Da gibt es eine fette Symbolik, wie du sagst, aber ja.
Ja, aber ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass Shreks Verhalten da eigentlich sehr asozial ist.
Shreks Verhalten ist asozial?
Ja.
Warum?
Also... Harold wohnt da, der ist der König, das ist sein Schloss, der bezahlt die Leute dort, der bezahlt das Essen, dem gehört das.
Das heißt, sehr für Lillian, der beiden.
Ja, aber er kann mit dem Essen machen, was der will. Der kann den Hummer da komplett zerstören, der kann Sachen im Fondue versenken. Aber Shrek, der da quasi als Schwiegersohn eingeladen ist, dass der da auch anfängt, das Essen, weil er ein bisschen sauer wird, dazu zermatschen und rumzuwerfen, was ihm eigentlich nicht gehört, wo er Gast ist und eingeladen ist, ist schon, finde ich, ein bisschen over the top.
Also auf jeden Fall hat sich Shrek nicht richtig verhalten, aber genauso der Vater eigentlich. Es ist halt die Frage, wer angefangen hat mit dieser ganzen Aktion, mit Essen und Rumwerfen.
Es gehören immer 2 zu 1 Streit.
Es geht 2 zu 1 Streit. It takes 2 to tango, du hast recht, Freundchen. Nee, ich check auf jeden Fall, was du meinst. Also Shrek war auf jeden Fall respektlos. Der Vater aber genauso, so gesehen.
Der Vater, ich komme nicht drauf.
Allein der erste Shot von dieser Dinner-Szene, wo man... Quasi, ich habe die erste Szene, der erste Shot, die erste Einstellung von der Binner-Sequenz ist, man sieht Shrek.
Ja.
Seinen verwirrten Lächeln und hinter ihm über dem Fireplace der eine Adler. Und der ist quasi hinter Shrek, ja, so dargestellt, als würde er quasi jetzt Shrek gleich angreifen. So mehr.
Ja, er ist die Beute.
Er ist die Beute an diesem Essenstisch. Und einfach alles, also vom Schnitt her, vom Comedic Timing, wie der Esel da eingebaut wurde. Diese Szene ist, sind pure Drugs. Diese Szene ist pure Drugs. Und so gesehen, was ich bei diesem Rewatch auch, ist es, willst du auch noch was zur Dinner-Szene sagen?
Ja.
Okay, dann sag.
Also, ich frag mich da, aber gut, das ist, glaube ich, wieder so eine Art von Family Guy-Humor-Moment, der einfach nur für den Joke gemacht wurde, aber es ist nicht so echtmäßig. Esel sitzt ja dann, also er sitzt ja wirklich am Tisch und tunkt ja dann auch diese einen nicht Suppe, sondern zum Hände sauber machen. Ja, er tunkt seine beiden Vorderpfoten da rein. Das heißt, es symbolisiert ja schon irgendwie, dass das seine Hände sind, oder nicht? Aber das heißt, er läuft auf seinen Händen auch?
Ja, der ist da, der ist gottlos.
Ich meine, Junge, nee, der Wolf war Gott.
Der Wolf war gottlos. Ja, so gesehen schon, aber diese Einstellung auch absolut legendär. So gesehen, der Esel, der hat sich ja zuerst verpisst. Als beim allerersten, als sie mit der Kutsche angekommen sind, ist sie in die Kutsche reingesprungen und ist weggefahren.
Da ist er wieder angekommen während des Essens?
Nein, glaube ich. Nicht ganz. Es ist nicht, also ja, er ist angekommen, aber.
Achso, der ist reingegangen, ich weiß es noch.
Ja, er ist reingekommen, aber die Situation war ein bisschen anders. Es war so, dass es gab so Tumult in der Küche und dann kam er aus der Tür, weil die Köche ihn ja eigentlich irgendwie schlachten wollten dazu.
Ach so, zum Essen. So. Stimmt. Ja, aber der ist sogar einfach nur zurückgekommen. Der ist zum Essen zurückgekommen, dann der Esel.
Genau. Achso, du meinst, als er eigentlich gehen wollte.
Nein, der ist zuerst weggefahren mit der Kutsche und dann, als wir bei der Dinner-Szene waren, dann ist er quasi, der ist zum Abendessen dann wieder zurückgefahren.
Ja, genau. Ja, aber nee, das ist ja die Frage. Ist er selbstständig zurückgefahren oder wurde er irgendwie vorher schon so geklaut und zu den Köchen gebracht? So?
Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist die Frage auf jeden Fall, die man sich stellen kann.
Ich frage mich aber auch, ist es für, beziehungsweise das kommt ja eigentlich wird nie so richtig adressiert, ob das so ist oder nicht. Fiona und Shrek verstehen ja, was Esel sagt und Carter auch und behalten sich. Aber wie ist es für andere Leute? Weil sonst reden Tiere ja da nicht potenziell im Shrek. Also außer es sind so magische Tiere wie der Wolf und die Schweinchen und so. Aber verstehen Harold und Lillian, was Esel sagt? Weil ich kann mich zumindest nicht an eine Situation erinnern, wo sie irgendwie im Dialog waren mit dem Esel.
Ja, aber warum sollten dann Fiona und Shrek ihn verstehen, weil sie Superkräfte haben? Oder ist es diese Ogre?
Nee, aber das ist ja egal. Die Frage ist, verstehen Harold und Lillian Esel?
Ich meine, wenn Fiona und Shrek ihn verstehen, müssen auch die anderen ihn verstehen. Es wird ja nicht irgendwie so.
Ja, aber ich meine, weil es kam ja nie vor, dass der mit denen im Dialog war.
Ja, ich glaube, das ist einfach nur Zufall. Es wurde ja, glaube ich, nicht irgendwie angedeutet, dass das irgendwie eine Superkraft von Ogern oder halb Mensch, halb Ogern ist, dass sie Tiere verstehen.
Ja, aber Esel können die ja nur verstehen, weil der magisch ist. Der ist ja magisch.
Ja, und so aus demselben Grund würden wahrscheinlich Lillian und Harold nicht verstehen, weil er halt magischer Esel ist.
Aber die reagieren nicht auf ihn. Warum?
Ja, weil er einfach ein fucking Esel ist, die sich.
Ach so.
Ja, aber ich weiß ja, stimmt das überhaupt? In Teil 3 oder so? Gab es auch keine Interaction? Als Harold unsere Welt verlassen hat, als sein Geist seinen Froschkörper verlassen hat in Teil 3, gab es da keine Interaction mit Esel?
Esel hat nie direkt mit Harold und Lillian gesprochen, meine ich zumindest.
Ja. Ja, gut, das kann womöglich sein. Ja, gut, wahrscheinlich gab es halt nichts, was er gesagt hat, worauf die beiden nicht reagieren konnten, zumindest in Teil 2. Sie haben bestimmt auf ihn reagiert, als er aufgetaucht ist, rein physisch, haben sie auf ihn reagiert.
Ja, haben sie ja auch.
Ja, aber was sein Gespräch angeht, das ist halt die Frage. Ja.
Harold hat gesagt, pfui, pfui, böser Esel, runter, als er sich am Tisch gesetzt hat.
Ja, Dinge, die jetzt auch über Harold erfahren haben in Teil 2. Erstmal, er trinkt keinen grünen Tee kurz vorm Schlaf, weil Koffein, da kann sonst nicht einschleichen. Und zweitens, als er in Poison Apple reingekommen ist, um halt seine Verabredung mit dem Killer, geschiefelten Carter, nachzugehen, hat ihn irgendjemand, den Türsteher, begrüßt mit Eure Majestät. Und ich weiß nicht genau, was das genaue Wortlaut war, aber es wurde quasi angedeutet, dass er nicht zum ersten Mal in Poison Apple auftaucht, dass er quasi schon eine bekannte Person ist. Es kann nur daran liegen, dass er quasi halt der König ist, jeder kennt den König.
Yeah.
Aber ich glaube, die Reaction von dem Türsteher, ich glaube, das war der, ich weiß nicht, ob das der
Zyklop
oder der Zyklop, stimmt, scheinbar ist der Zyklop, war, glaube ich, mehr so von wegen, ah ja, sie sind schon wieder da, quasi so stammkundemäßig. Was ich interessant fand, dass so suggested wird, was soll die Frage, was soll das? Es wird suggested, dass der King, er führt ein Doppelleben. Er hat eine Schattenseite. Er ist nicht zum ersten Mal in Poison Apple unterwegs. Er hat schon Bekanntschaften geknüpft.
Das ist, aber das heißt, du willst mir sagen, wenn er sonst in Poison Apple geht, dann geht er als normale Person dahin und nur in Shrek 2 hat er sich verkleidet, weil er nicht wollte, dass die anderen erkennen, dass er als König einen Killer sucht für einen Ogre.
Das ist ja das Ding. Er hat sich ja nicht verkleidet, also verkleidet, er hat sich quasi so einen Umhang drumherum gehängt, aber er wurde trotzdem als König begrüßt, also er hat sich nicht getarnt so mäßig, obwohl er quasi eine Tarnung anhatte, aber er wurde trotzdem mit König Eure Majestät begrüßt, also echt, wenn man nachdenkt, komplett unnötig gewesen das Ganze.
Ja.
Ich finde es auch witzig, mir fällt gerade auf, es gab ja eine Szene in Shrek 2 später, als der King sich nochmal mit Charming und der guten Fee getroffen hat.
Ja.
War das nicht auch in Poison Apple?
Das war auch in Poison Apple.
Das heißt, Poison Apple ist quasi so der Ort für shady Meetings. Egal, was das ist.
Ja.
Das ist quasi egal so, weil man so um hochrangige Personen geht, um Könige, um Feen, um Prinzen. Die rennen sich alle in Poison Apple. Das ist der Ort für Suspekte, korrupte Geschäfte, für shady Meetings.
Also da war ja auch der Kater, der Assassin war noch zu dem Zeitpunkt.
Der Assassin, der Ogre-Mörder, Ogre-Killer. Was ich auch interessant finde, das ist quasi ein Teil seiner Lore im Shrek-Universum, ist, dass er ein Ogre-Killer ist. Punkt.
Ich frage mich aber, wie die Reaction von den anderen Leuten aus dem Poison Apple dann in Shrek 2 war. Weil am Anfang war es ja noch so, also Harold, der Vater, kommt dahin. Da gibt es ja auch dieses Theme, wo er dann leise mit Doris spricht und sagt, also auf Deutsch sagt er irgendwie, wissen Sie, an wen ich mich wenden kann bezüglich eines Ogre-Problems?
War sehr gut,
Wortenlein gekommen. Und der ganze Pub geht dann so, also es scheint ja so schon irgendwie ein richtig so ein shocking Ding zu sein, wenn da ein Ogre unterwegs ist oder wenn es ein Ogre-Problem gibt, so vom Ding her. Und dann sagt Doris ja ich kenne nur einen Mann, der so einen Job erledigen kann. Oder irgendwie sowas. Ja. Er sagt ja halt, im Hinterzimmer ist der Kater, ja. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist der Kater noch so ein richtig gefürchteter Assassin. Aber der Moment, wo der Kater ja dann, also soweit wir wissen, da das nächste Mal auftaucht, ist, wo er mit verwandelt Shrek und verwandelt Esel, aka Pferd, einfach da so als Normalo chillt. Also gar nicht wie so ein böser Assassin auftritt.
Ja, das wird nicht so hinterfragt von irgendjemandem.
Es wird erstens nicht hinterfragt. Und ich frage mich auch, wie die anderen Leute da im Poison Apple reagiert hätten, wenn Shrek, er ist ja da als Mensch zum ersten Mal im Poison Apple, wie die reagiert hätten, wenn er als Ogre da wäre. Weil vorher waren ja alle, also wie gesagt, vielleicht war das auch nur wieder so Family Guy Humor, aber vorher waren ja alle im Poison Apple so schock, als Harold von Ogre-Problem geredet hat. Das heißt, es scheint ja trotzdem, obwohl im Poison Apple nur so ausgestoßene Creatures unterwegs sind, scheint ja Ogre noch mal eine Stufe schlimmer zu sein.
Ja, gut, Frage. Vor allem, ich glaube, der Shrek, also in Shrek 4 gab es die Geburtstagsfeier im Poison Apple anscheinend. Also da wurde Poison Apple nochmal umgebaut, umgestaltet.
Ja.
Aber vorhin ist, glaube ich, Shrek als Shrek ist ja nie aufgetaucht in Poison Apple. Vor der Geburtstagsfeier.
Als Ogre meine ich.
Also es nicht. Kann ja Teil 3 sonst gewesen sein und ich glaube, da war er ja auf Reisen, da war er nicht in Farfarway.
So also in Teil 3 gab es nur das Opening in Poison Apple,
ohne Shrek.
Oder war das?
Doch, das war Teil 3. Achso, ja,
war Charming am Anfang dort. Wobei ich mich. Doch, es müsste trotzdem. Aber ich glaube, es von so Worldbuilding-Location passt das, glaube ich, nicht zu 100%, weil er geht so hinten raus aus dem Pub und ist dann in so einer Gasse.
Ach so.
Also Charming in Teil 3. Ah. Aber wenn man in Teil 4 den Poison, also wahrscheinlich wurde es davor nochmal umgebaut, aber in Teil 4 ist Poison Apple freistehend. Also da sind keine Gebäude drumherum.
Es kann sogar sein, dass die Eröffnungsszene von Shrek 3, dass es nicht Poison Apple war, weil das war ja irgendeine Theatervorführung-Geschichte. Und ich glaube, das war eher irgendein Theater, kein Jahrmarkt, aber Theater, was weiß ich, Stuff. Aber Poison Apple kommt trotzdem noch später vor in Shrek 3, als er die ganzen Bösewichte angeheuert hat und die Crew gebildet hat. Wo man den Rüppelstilchen gesehen hat und den Zyklopen, glaube ich, auch und den Piraten und alle anderen.
Ja, okay, doch, stimmt, der gibt Sinn dann, ja.
Das war Poison Apple. Das am Anfang, glaube ich, wiederum nicht. Das ist eine andere Location.
Eine andere Bar. Unpoisoned Apple.
Genau, wir kamen dazu von der Poison Apple. Ja, genau, das heißt, Poison Apple wurde hier introduced als ein Ort für shadige Zusammentreffen. Was ich auch noch sagen wollte, schon in der letzten Folge, was ich verrückt finde, an diesem Film, an Shrek 2, dem Film, den wir gerade besprechen, ist, ich habe vergessen, wie kurz der eigentlich ist, so gesehen. Ich glaube, ohne Abspann ist der unter 80 Minuten lang, ohne Abspann, also irgendwas mit, also genau. Und er ist nonstop von der Storyline her. Es wird jede zweite Minute passiert irgendwas. Er hat so einen verrückten Rhythmus.
Also was für die Story relevant ist, meinst du?
Was für die Story relevant ist. Es gibt, weil im Kontrast dazu haben wir in Shrek 3 zum Beispiel sehr viel Filler, sehr viel Rumlaufen oder halt für die Story weniger relevanten Shit. Zum Beispiel dieses Ganze mit Prinzessinnen hocken rum und reden darüber, yo, es ist gar nicht so schlimm, Kinder zu kriegen. Hier ein Zwerg für dich, der deine Kinder als Babysitter aufpassen wird. Nee. In Shetzai, aber die Story, die bewegt sich einfach die ganze Zeit nonstop. Ich finde es eigentlich sehr interessant, so dieses Drehbuch unter die Lupe zu nehmen, weil ich glaube, legit, so wie das geschrieben ist, also unabhängig davon, dass es ein Shrek-Film ist, unabhängig davon, dass es ein Teil der Shrek-Reihe ist, ist einfach ein sehr starkes Skript, weil es halt wirklich also einen sehr guten Rhythmus hat und genau, es wird von Anfang an klar, was auf dem Spiel steht und es wurde gefühlt der ganze unnötige Crap rausgeschnitten und deswegen fliegt er ja auch so schnell vorbei und auch so gut rewatchable, weil er einfach packed ist mit
guten Drive,
mit guten Drive hat.
Google Drive
hat, einfach memorable moments hat. Was so verrückt ist, weil obwohl das so kurz ist, so gesehen, wenn man überlegt, ist ja sehr vieles passiert. Es wurden sehr viele neue Figuren introduced. Halt Carter, Eltern, Charming, gute Fee, andere Leute. Es sind sehr viele Dinge passiert, offensichtlich. Also von Doris wurde introduced, der wichtigste Charakter von allen. Nee, von quasi Shrek und Fiona haben eine Reise unternommen. Zu Shrek hat sich verwandelt, Fiona hat sich verwandelt. Währenddessen gibt es ja eigentlich diesen ganzen Sideplot, Sidequest mit Harold und seinem quasi hinterlistigen Plan, seine Connection zu der guten alten Fee, seine moralische Skrupel.
Es ist nicht die gute alte Fee.
Einfach nur die gute Fee. Gute alte Fee, yo, die Homie.
Yo.
Genau, und dadurch, dass halt einfach in dem Film in meiner Erinnerung so viel passiert, fand ich einfach sehr krass, bei diesem Mal zu sehen. Der ist eigentlich nur so 65 Minuten lang oder so.
Und ja.
Und ein Credits, genau. Das war nochmal meine 50 Cent.
Aber, wie du ja selber schon gesagt hast, es gibt schon memorable Stuff. Und wir hatten beim letzten Mal noch gesagt, damit haben wir ein bisschen aufgehört, wir wollten, gut, haben wir jetzt eben schon ein bisschen gemacht, über die Dinner-Scene noch ein bisschen reden. Und zwar wollte ich noch ein bisschen anschließen an dem Besteck. Also da lagen, ich glaube, 7 bis 9 unterschiedliche Besteckwerkzeuge am Tisch. Zum Beispiel ein Pizzaroller auch noch mit dabei, bei denen gedeckt. Wo ich mich frage, wie Esel Pizza ist, wenn es überhaupt für Pizza gemacht war. Also wie Waffeln ihr eigentlich, was ist?
So wie er Waffeln ist, wie ein Haar mit dem Mund.
Und ja, zu Waffeln wollte ich dir schon noch was sagen. Sehr essenslastig, die Folge. Aber also an sich, klar, man könnte jetzt die ganzen Bestecke analysieren, wofür die was verwenden. Ich glaube, da war sogar so eine Art von Rechen auch dabei, so ein Mini-Rechen. Aber ich habe mich gefragt.
Warum?
Nee, ich habe mich gefragt, was wäre so dein, nicht favorite Besteck, aber was ist ein Besteck, von dem du sagen würdest, das wäre richtig useful, wenn es das so gibt oder wenn es es kultiviert gibt, dass es verwendet wird beim Essen? Was wäre so, was ist ein Besteck, was hier fehlt?
Was denn fehlt?
Ja.
Ich weiß nicht, wie ein Besteck fehlt irgendwie. Zumindest hatte ich nie das Problem gehabt beim Essen, weil wegen, yo, ich kann das gerade nicht.
Ja, wenn du willst, kann ich das auch sagen. Also meins.
Dann sag du erstmal, weil ich bin gerade ein bisschen unsicher.
Weil ich finde, also an sich vieles beim, also was heißt vieles? Es gibt, wenn wir jetzt von Go-To-Besteck reden, wir haben Messer, Gabel, Löffel. Punkt. Mhm. Und das halt in unterschiedlichsten Ausführungen. Es gibt Fischmesser, es gibt Buttermesser, es gibt Kuchengabeln. Es gibt Suppenlöffeln, es gibt Löffel für Tee und so weiter und so fort, alles unterschiedliche. Es gibt auch extra Löffel für Eis und so weiter. Aber ich bin der Meinung, es fehlt noch quasi ein viertes Werkzeug dazu, weil ganz vieles darauf ausgelegt ist, gerade bei der Gabel, dass das ja einfach dann aufgespießt wird und dann gegessen. Mhm. So, beim Löffel kannst du es drauflöffeln, so. Und das Messer ist obviously als Werkzeug dafür da, um was zu verstreichen oder zu zerkleinern, also zu zerschneiden. So. Aber in meiner Opinion müsste es eigentlich noch so ein Upgrade von der Gabel geben, die noch eine Zangenfunktion hat. Also quasi eine Gabel, die aber gleichzeitig eine Zange ist. Weißt du, was ich meine?
Nein.
Stell dir eine Gabel vor, die zusätzlich eine Zange ist. Die hat vorne Spitzen, das heißt, du kannst trotzdem immer noch was irgendwie so festhalten auf dem Teller, um das klein zu schneiden. Aber dann kannst du es einfach wie mit einer Zange nehmen und dann essen, anstatt dass du das aufspießt, weißt du?
In welchen Fällen, bei welchem Essen brauchst du sowas?
Bei Nudeln ist es zum Beispiel geil.
Was? Wie willst du Nudeln?
Weißt du, anstatt Zange essen? Wenn du jetzt entweder du isst Nudeln mit also wenn wir jetzt von Penne zum Beispiel reden, ja, dann isst du jetzt...
Unser guter alte Penne.
Ja, dann isst du...
Regate, mit Nachnamen.
Isst du die ja mit Löffel?
Mit Messer esse ich die immer. Ich esse alle nur mit Messer. Aber ich esse nie mit Löffel.
Aber kann auch sein, dass Leute sagen, okay, ich spieß die alle auf mit Gabel.
Warte, was habe ich gerade gesagt?
Du isst mit Messer, du hast einfach einen Joke.
Oh mein Gott, sorry. Also erstmal, was habe ich meinen Joke? Ich weiß nicht, warum ich Gabel gesagt habe. Was habe ich meinen Joke? Nee, ich esse alle Nudeln mit Gabel. Nicht mit
Löffel. Genau, aber Messer. Normale Menschen würden ja sagen, das ist der Tod, ist der Krampf, die alle aufzuspießen.
Ich hang das jetzt nicht an, aber ja, okay.
So, und ich sage, was fehlt, ist eine Art Werkzeug, eine Art Besteck, was eine Zangenfunktion hat.
Wie willst du Penne Regatta mit einer Zange essen,
Bro? Oder es muss nicht, was du stellst dir das, glaube ich, nicht falsch vor. Stell dir einfach eine Gabel vor, wo man halt einfach noch wie mit einer Zange sowas festhalten kann.
Aber wozu brauchst du den Zangenfesthalten-Teil beim Penne Regatta zum Beispiel?
Es muss nicht nur Penne sein, es können auch bei anderen Gerichten sein.
Ja, aber ich kann mir kein Gericht vorstellen, damit es useful sein kann.
Doch, ja, Digga, ich kann mir bei Fisch kann ich es mir Folgen vorstellen.
Bei Fisch.
Weil, guck mal, die Zange, du kannst ja, eine Zange kannst ja auch, da musst du es nicht einfach, mit der Zange musst du es ja nicht einfach nur zusammenquetschen und festhalten, sondern du kannst auch quasi Teile, ja, kannst ja auch auseinanderziehen. Das heißt, beim Fisch könntest du viel einfacher den Fisch irgendwie trennen und dann die Gräten daraus zu ziehen oder sowas. Du hättest zum Beispiel, genau da zum Beispiel beim Fisch oder so, hättest du dann extra noch ein Werkzeug da, um Gräten rauszuziehen, um und dir nicht die Finger schmutzig zu machen zum Beispiel.
I guess. Irgendwie stelle ich mir das übelst umständlich vor, mit einer Zange beim Essen umzugehen.
Ja, das ist nur weil du es nicht kennst.
Aber dann kannst du es ja in separat, du kannst ja eine Zange nehmen. Warum baust du das in der Gabel noch, die Zange?
Ja, weil sonst wäre, es muss ja schon irgendwie was kombinieren. Wenn es nur die Funktion hat, ich kann was greifen, dann ist es so, dann bringt es mir nichts, weil dann brauche ich Messer, Gabel und die Zange. Und das ist ja dann dumm. Dann grade ich doch lieber die Gabel ab, weil die Zange kann dann trotzdem was aufspießen, aber ich kann dann auch trotzdem was noch festhalten, weißt du? Du hast auch immer den Struggle, wenn du jetzt nicht mit dem Löffel isst, sondern mit der Gabel und du spießt dir vorne ein Stück Fleisch auf und dann machst du auf den Rest der Gabel, machst du dann irgendwie Reis oder die Beilage und dann isst du das so in einem Haps. Dann hast du ganz oft den Struggle, dass dir die Beilage von der Gabel, weil die Sachen ja nicht aufgespießt sind, die werden nicht festgehalten, die fallen zu der Seite links und rechts runter. Das ist scheiße. Weißt du, da kommt am Ende nur das bei deinem Mund.
Probleme, Alter.
Da kommt am Ende nur das bei deinem Mund, was du aufgespießt hast. Aber wenn du eine Zangenfunktion noch hast, könntest du alles festhalten, was auf der Gabel ist, und es landet alles sauber in deinem Mund. Das klingt jetzt richtig so, als ob ich nicht mit Besteck umgehe.
Das tut es, Bro. Das tut es. Ich schicke immer noch nicht die Vision von der Zange, wie du das in deinem Reisszenario, wie da die Zange hilfreich sein kann, sag ich dir. Ohne das jetzt zu sehr daraus eine Pandora-Box zu machen, aber ich sehe das immer noch nicht ganz 100%. Wie du in diesem Fall jetzt zum Beispiel die Zange benutzt. Beim Fleisch, beim Reis. Wie hilft dir das mit deinem... bei deinem großen Problem, dass dir Reis von Gabel fällt. Wie hilft ihr dir dabei?
Habe ich doch gerade erklärt, oder?
Ja, sag's nochmal, ich hab's nicht ganz verstanden.
Ja, du stellst dir das, glaube ich, stell dir einfach nur genau gleich Messer und Gabel vor, wie du ein Stück Fleisch mit Reis isst, aber die Gabel hat noch den zusätzlichen Effekt, dass du quasi das, was auf der Gabel ist, festhalten kannst, in wie der Art von einer Zangenfunktion. Du kannst es festhalten.
Ich kann auch so mit einer Gabel Fleischstück und Reis festhalten.
Aber das meinte ich doch gerade, wenn du bei der Gabel und da ist Reis drauf oder irgendwas anderes, das fällt dir halt leicht links und rechts runter.
Reis meinst du?
Ja, zum Beispiel. Die ganze Reiskörner.
Okay, also ich gehe einfach nur darum, dass du unbedingt diesen Ratatouille-Moment haben möchtest, dass du Fleisch und Reis gleichzeitig in den Mund hast.
Also ich bin nicht einer von den, ich kenne solche Leute, aber ich bin nicht einer von solchen Leuten, die, wenn die ins Restaurant gehen und die bestellen irgendwie ein Stück Fleisch mit Reis oder irgendwelche anderen Beilagen, die essen erst nur das eine komplett auf und dann komplett das eine komplett raw blank.
So. Das ist fucked up. Also jeder tut, was er möchte, aber...
Du willst dich
doch rein.
Du willst ein Remis sein.
Ja, aber dann, das klappt auch ohne Gabel, Zange bei mir.
Ich sage, die Zange wäre ein
ich mache eine Petition auf, ihr könnt alle unterschreiben.
Das nicht. Ihr werdet die Welt zerstören, die Welt wird nicht mehr dieselbe sein.
Stellt euch einfach vor, ob es muss ja, du musst es ja nicht benutzen, weißt du, es ist ja nur ein Add-on, was, du kannst die Gabel ja immer noch so benutzen wie eine Gabel. Aber in manchen Situations wäre es halt nice, wenn du trotzdem noch eine Zange als Funktion hast.
Okay. Wie heißt du?
Stell dir vor.
Wie hast du den Reis mit der Zange davor? Verstehe ich aber noch nicht.
Hä?
Wie sagst du denn für das Reis? Okay, wir reden jetzt zu lange über
die Gabel. Ich habe es fünfmal schon erklärt. Genauso wie du Reis auf eine Gabel drauf machst und dann führst du es zu deinem Mund. So.
Ich glaube, ich stelle mir eine falsche, ich stelle mir eine andere Zange vor, weil ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie der Zangenaspekt dir beim Festhalten von Reis helfen soll.
Wie stellst du dir eine Zange vor?
Wie eine Zange. Zum Beispiel die Zange, mit der man Nudeln mischt. Das ist eine Zange, Nudelzange. So mäßig. Weißt du, bei der man so Nudeln, damit sie nicht festhalten
aneinander. Ja, so ähnlich. Eine Chitorin ist halt noch in einem etwas anderen Konstrukt vor, was quasi ein bisschen mehr gebogen ist zu den Seiten. Das ist quasi so eine Art, ich sag mal, Käfigfunktion hat, wenn es mit der Gabel abschließt. Und dann kannst du halt Sachen auf die Gabel draufpacken.
Bruder, aber ich stelle mir das, Digga, so fucking aufwendig vor. Im Sinne von, du musst ja dann irgendwie die beide Funktionen, Gabel und Zangenfunktion, irgendwie besserlich nutzen.
Ja, aber daran, sage ich, gewöhnt man sich. Das kann man ja einfach irgendwie, kann man ja einfach konstruieren.
Auf jeden Fall sehr verrückt, was du da gerade in den Raum gestellt hast.
Das Zangenwerkzeug.
Das Zangenwerkzeug.
Aber ich muss jetzt hier noch einen Abschluss.
Ja, weil wir müssen
jetzt zwei reden. Das hat ja auch eine Schreckzeit. Also ich habe es jetzt so dargestellt, als ob das so gar nicht existiert, aber ich glaube, also so für nicht zum Essen als Besteckwerkzeug, aber zum Servieren, sage ich mal, also im Catering-Bereich gibt es sowas schon, meine ich.
Post. Das ist cool, auf jeden Fall.
Was auch cool ist, ist Shrek 2.
Shrek 2. Okay, lass mal überlegen, was hilft uns noch von Shrek 2? Was können wir noch behandeln? Ich weiß nicht, ob wir schon über. Also, wir haben die Songs schon ausgiebig besprochen und gerankt in unserer zweiten Folge.
Mhm.
Aber ja, es lohnt sich vielleicht nochmal zu erwähnen, dass ausgerechnet der Soundtrack von Shrek 2 wahrscheinlich auch der beste Soundtrack von jedem Shrek da im Shrek-Universum ist. Weil von...
Du meinst Living La Vida Loca oder...
Living La Vida Loca, Holding Out for a Hero, The End of the Night. Und mein Favorite, natürlich, Accidentally in Love, aus dem Flitterwochen-Montage. Diese ganzen Sachen, also faszinierend. Genau, und der Gedanke, stimmt, das ist ja auch noch, was ich eigentlich noch ansprechen wollte. Was mir auch beim Rewatch aufgefallen ist, ist, dass dieser Film... vielleicht sogar viel mehr als andere Teile in der Reihe, fast schon sich wie ein Musical anfühlt an gewissen Teilen.
Echt, findest du?
Ich finde, ja, nee, also obviously nicht so klassische Musical.
Das hab ich schon mal gesagt.
Scheiße, ja, dann cringe. Aber natürlich nicht der, ja, stimmt, ganz hart gesagt, aber nicht der klassische Musical im Sinne von, natürlich gibt es keine Szene, in der die Charaktere anfangen zu singen. Aber dieser Film...
am Ende.
Ja gut, ja, das in Klammern, ausgeklammert. Aber dieser Film... ist sehr stark, vielleicht, und ich finde noch stärker als andere Teile, so musikalisch geprägt. Und gefühlt jede große Szene wird untermalt durch irgendein sehr ausdrucksvolles Musikstück. Und die sind wirklich, finde ich, also man kann sich manche Szenen, da kann man, oder ich persönlich, kann man da die Musik nicht wegdenken. Wie Holding Out for a Hero, wie die Szene, in der das Trio Triumvirat flüchtet aus der Fabrik, aus der Milchfabrik, aus der Potion-Fabrik. Oder wie Funky Town-Szene, als sie zum ersten Mal angekommen sind in Far Far Away. Genau, also ich finde, dass dieser Teil am besten so Musik nutzt, weil offensichtlich alle Shrek-Teile benutzen, haben sehr viele Songs, außer Shrek 4. Aber Ich finde, dass Shrek 2 vor allem am besten die Musik nutzt.
Ich würde auch schon sagen, dass Shrek 2, also wenn ich jetzt nur an sich so überlege, also der einzige Shrek-Teil ist, der die meisten Songs hat. Also
das,
ja. Songs und nicht einfach nur,
ja.
Nur Chor. So.
Ja, nee, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist viel mehr als das. Ich glaube, es ist auf jeden Fall, ja, viel mehr, die meisten Songs nutzt er. Shrek 4, glaube ich, haben wir auch schon mal besprochen, benutzt, glaube ich, fast gar keine Songs. Es ist auch wirklich, wie er die Songs nutzt, welche Songs er nutzt und quasi auch, dass die Songs oft die Handlung ergänzen. Und wir hatten das gehabt, wir hatten uns vor kurzem eine Szene von Track 2 ohne Ton angeschaut, rein zufällig. Die Szene, wo sie quasi in das Königreich Far Far Away angekommen sind.
Ja.
Und da habe ich zu dir gesagt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, die Szene hat sich ohne Ton viel, viel länger angefühlt. Einfach viel länger angefühlt. Weil ich sie einfach so stark an den Song gebunden habe. Oder besser eigentlich, in dem Fall ist, glaube ich, vor allem Song und Musik, die in der Szene spielt, dass wenn man die Szene, den Song rausreißt, rausnimmt, fühlt sich gefühlt so eine richtige, tut sich eine große Leere auf in der Szene. Punkt.
Also es ist zum einen das, zum anderen ist es ja auch, dass die Songs tatsächlich so also nicht nur Stimmung so mit untermalen, was die ja sowieso machen, aber auch das, was wie soll man das erklären? Das, was gerade tatsächlich passiert, darstellen. Also konkret meine ich jetzt, wo Shrek und Esel dann verwandelt nach Far Far Away kommen und dann halt Changes. Das ist ja wirklich ein Song, der genau darauf abspielt, worum es geht. So anders als bei den anderen Songs, wo ich sagen würde, dass die jetzt die treffen dann schon die Stimmung, aber sind jetzt von den Lyrics nicht so, dass sie exakt das widerspiegeln.
Ja, aber das ist nicht mal so, das ist ja, glaube ich, das Gute daran, dass es das widerspiegelt, was gerade passiert, aber auch nicht Wort für Wort. Es wird so allgemein.
Das war ja auch verrückt. Shrek verändert sich und Fiona auch, ja. Sie verwandeln.
Ja, nee, aber so gesehen wurden die Songs einfach auch sehr gut rausgesucht für die jeweiligen Szenen und offensichtlich Changes. Auch Holding Out for a Hero hat aus offensichtlichen Gründen sehr gut reingepasst. Und und das überträgt sich auf alle Songs des Films. Und ich finde, es trägt auch wirklich dazu bei, dass der Film so schnell vorbeifliegt, weil einfach, ich glaube, ein großer Teil des Rhythmus hängt auch damit zusammen, dass sehr dynamische Songs rausgesucht wurden, die auch sehr stark, sehr gut zum Inhalt und zu den Szenen passen. Und ich glaube, also das muss zwar nicht sein, aber ich glaube, das ist, kommt damit einher, wenn man viele Songs im Film benutzt, aber die sind ja auch stark geschnitten. Der Schnitt ist auch stark an die Songs angepasst, meine ich.
Ja.
Ich glaube, das ist am stärksten, kann man das am Holding Out for a Hero, glaube ich, erkennen. Weil diese ganze Track in Menschenform und Pferd, sie rennen, sie springen, der Kater verarscht die Wächter, währenddessen singt die gute alte Fee den Song. Das ist, glaube ich, alles so gut an den Song angepasst, dass quasi Bild und Visual und Song, Bild und Song arbeiten einfach perfekt zusammen.
Ja gut, das ist aber halt auch nur, also klar, das ist halt aber, glaube ich, auch bei einem Animation noch wesentlich einfacher als bei Real Footage, weil da kannst du ja basic das so perfekt abpassen, wie du lustig bist, so von Ding her.
Ja.
Aber es ist, finde ich schon interesting. Also ich bin sehr gespannt auch, gut, da schweifen wir jetzt schon wieder zu sehr ab von Shrek 2, deswegen würde ich das nicht zu groß aufmachen. Aber was in Shrek 5 uns für Music Game erwartet?
Ja, mal gucken, auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht auch gar keins, weil dieser Shrek 4 hat einfach fucking Stummfilm. Vielleicht werden die einfach ein bisschen, vielleicht werden sie Ludwig Göransson involvieren und werden Soundboard Shrek schreiben.
Nee, aber also Shrek 2 auf jeden Fall, also sowohl nicht mal nur Songs, sondern auch Sounddesign ist auch schon durchaus was.
Sounddesign, da meinst du die der Sound ist Instrumentals, also der Soundtrack vom Film.
Das ist ein Stück Design, Soundeffekt.
Okay.
Finde ich, sind auch dort sehr gut ausgebreitet.
Sehr 1A?
Oder 2B?
2B.
Oder 3B.
Wie gut formuliert sofort an der Stimme?
Alpha 3
minus plus O, C aus, B halb. Ach, scheiße, ich kenne den Song nicht mehr.
Copyrighted, mir auch keine Chance.
Der Song ist da nicht in Shrek 2 aufgetreten, aber vielleicht in Shrek 5. Krasser Fesse. Welcher Song wird denn schon wieder in Shrek 5? Welche Sänger, welche Künstler, welche Songs werden in Shrek 5 auftreten? Ein Biene Formel Song.
Biene Maya.
Biene Maya. Ja, sorry, was
würdest du sagen? Nicht. Nee, es ist
Verrückt.
Es ist schon durchaus sehr verrückt. Ich finde es auch sehr interesting. Sehr viele Sachen in Shrek 2 sind schon eigentlich, also wenn man mal so überlegt, für die Folgeteile, also für 3 und 4, schon entscheidender als Shrek 1, wenn man so will. Weil das Einzige, was in Shrek 1 introduced wird, was ja über die nächsten Teile weiter besteht, sind Shrek, Esel und Fiona.
Na gut, das ist halt die Foundation für alles.
Ich meine, dahingehend ist Shrek 2 der, also weshalb wir ihn auch im Jubiläum ja behandeln, der wichtigste Shrek-Teil, weil, das hast du ja auch schon gesagt, der bringt halt am meisten mit, der introduced ganz viele Charakter. Doris kommt zum ersten Mal vor, Harold Lillian kommt zum ersten Mal vor, Far Far Away kommt
zum ersten Mal vor.
Und das sind alles Sachen, mit denen geht's ja in Shrek 3 und gut, Shrek 4 so ein bisschen weiter. Aber das ist schon, ja, das ist schon was, was von Shrek 1 schon abgegrenzt ist, so vom Ding her.
Ja, du musst überlegen, das von wie viel, das von 6, 7 Mal Figuren introduced im Shrek 2. Nee, aber vollkommen, weil jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ja, das, daran erkennt man auch, dass Shrek 2 wirklich eine sehr gute Fortsetzung ist, weil keine weitere Fortsetzung in meinen Augen von Shrek hat das Universum so geprägt wie Shrek 2, im Sinne von. Weil, ja, wie du meintest, also es wurden so viele, sehr viele neue Figuren, sehr viele neue Zustände eingeführt. Und wenn du das jetzt zum Beispiel mit Shrek 3 vergleichst, Shrek 3 so gesehen hat keine besonderen Konsequenzen auf irgendwas, außer halt der Aspekt mit Kindern.
Ja, aber Shrek 4 auch nicht, Bruder.
Ja, Shrek 4 auch.
Ja, Shrek 4 und 2 eigentlich, Bruder.
Shrek, wie gesagt, ja, genau, einfach nur Shrek 2. Und deswegen ist Shrek 2 einfach ein Behemoth, eine.
Beim was?
Ich weiß, was
Behemoth? Alter, ja, was ist ein Behemoth?
Ich glaube, ich habe mir gerade ein Wort ausgedacht.
Finde ich aber gut eigentlich.
Ein Behemoth. Genau, ein Titan.
Ein Koloss.
Ein Koloss. Ein Leviathan. Ein großes Vieh. Sorry. Der Fortsetzung.
Nee, also es ist auf jeden Fall, obwohl es der neue Titel der Folge
ist, der Titel der Folge Shrek 2 ist ein Behemoth.
Ein Koloss.
Shrek 2, Behemoth, Fragezeichen. Shrek 2, Zyklop, Fragezeichen.
Plus Gabelzange.
Zyklop. Plus nee, oder nein, der Titel ist Shrek 2 ist Behemoth, Fragezeichen in Klammern, Gabelzange explained.
Schade, ich weiß nicht, ob wir die explained haben. Vielleicht auch einfach nur die Behemoth-Gabelzange.
Shrek ist ein Lobster mit Gabelzange,
Fragezeichen. Und jetzt sind wir hier schon wieder
im Königreich Far Far Away.
Im Königreich Far Far Away angekommen.
Genau.
Ja.
Ich versuche hier gerade, bevor wir aufhören, so, die haben ja was Fatales vergessen, etwas Wichtiges.
Ganz viel.
Ganz viel. Ja.
Aber das macht Shrek 2 ja auch aus.
Das ist halt ein,
dass die Sachen auch in Erinnerung bleiben und dass man sich auch an Sachen erinnert, die einem vielleicht nicht auf den ersten Blick aufgefallen sind.
Mhm.
Ist euch beispielsweise aufgefallen, dass in Shrek 2 ein U-Boot vorkommt?
Nein.
Uns ja. Uns auch nicht. Und so entdeckt man jeden Tag
was Neues,
neue Sachen in Shrek. Also wir können nur empfehlen, schaut jeden Tag mindestens einmal Shrek 2. Der Film wird jedes Mal anders sein.
Und isst währenddessen euer Lobster mit einer Gabelzange.
Lobster.
Und denkt über Behemoth und Kolosser nach.
Für okay, du jokst jetzt darüber, aber um das nochmal abzuschließen, für Hummer und so Schalentiere essen, also kommt auf die Dicke der Schale an, gibt es tatsächlich extra Zangen und Werkzeuge?
Das ist das einzige Szenario, so richtig, und das einzige Essen, bei dem ich mir die Nützlichkeit einer Gabelzange vorstellen kann. So ein Hummer, so ein Lobster-Geschichte.
Aber da ist eine Gabelzange.
Digga, du musst nicht essen, Penne-Rigate, fucking Gabelzange.
Bruder, aber du stellst, Digga, ein Hummer, du knackst den schon richtig, seine Shell, da kommt eine Gabelzange nicht mehr durch.
Ja, was willst du da benutzen, sonst?
Da gibt's es gibt richtige Zangen dafür, ja. So,
wie haben die mal gegessen?
Ich vertrage keine Schalentiere.
Hast auch Spaß.
Hä?
Mit Kreide ist trotzdem.
Mit Kreide, wir essen mit Kreide.
Spaß ist nicht. Traumdose.
Was wolltest du noch abschließend abschließen?
Nee, ich habe gerade noch mal die Handlung zusammenfassen.
Echt?
Ja. Yeah. Nee, sogar, wo wir zum Thema kommen, dass Shrek 2 staked ist mit wichtigen Plotpoints, sogar die Mid-Credit oder ich weiß nicht, mit End- oder Mid-Credit-Scene ist wichtig, denn da werden zum ersten Mal die Kinder von Esel vorgestellt. Die selbst so ein wichtiger Das wäre in Shaq 3 bestimmt.
Post-Credits, die meine ich, oder?
Ich weiß nicht mehr. Kann Post, kann mit sein. Aber das, was in Shaq 3 der größte Plotpoint auf Erden wäre, wird in Shaq 2 einfach nur als Sprinkle on top Post-Credit oder Mid-Credit gedroppt, ja, dass das Esel Kinder bekommen hat. Das heißt, wirklich, Film einfach vollgepufft wie die Powerpuff Girls mit Infos.
Aber das ist halt doch irgendwie, das ist halt so ein bisschen die Frage. Findest du das in, also jetzt, wir betrachten obviously nur Shrek 1 bis 4, so von der Dynamik nice? Also, dass es drei Movies gibt, die so eher weniger, also die schon Storytelling haben, aber weniger Sachen, die so neu im Universe auftreten, die dann tatsächlich so a thing sind. Und dass es halt alles in einem Film so French Fries loaded sind, wie in Shrek 2. Oder würdest du sagen, es wäre vielleicht auch nice, wenn man jetzt quasi das Pensum und den Amount, was Shrek 2 alles so an Neuheiten introduced und mitbringt, verteilen würde über alle vier Teile. Also dass es trotzdem in allen vier Teilen, also nicht, dass der Inhalt von Shrek 2 auf vier Teile verteilt wird, nur dass jeder, anstatt dass ein Teil, so wie Shrek 2, so voll gespammt ist mit so neu introduceden Sachen, es in jedem Teil so ein bisschen Neues gibt, was so tatsächlich neu ist.
Ja. Nee, also zum einen, also das ist ja das Verrückte an Shrek 2, finde ich, dass obwohl ja so viel passiert im Film, er fühlt sich für mich gar nicht so, es fühlt sich nicht alles wäre zu viel in dem Film. Also ja, das ist die Art, wie er das Ganze rüberbringt, also es fühlt sich trotzdem alles natürlich und irgendwie ausgeglichen an. Obwohl, wie wir gerade gesehen haben, sehr viele Dinge in dem Film passieren. Das ist die Magie von Shrek 2 so mäßig. Und sonst hätte ich gesagt zum anderen, dass es ja so gesehen, wenn dann ihr keinen Nachteil von Shrek 2, sondern eher ein Minuspunkt von anderen Teilen, dass sie zu wenig Stuff introducen.
Aber fändest du es zu overloaded, wenn jetzt alle Shrek-Teile so von dem Pensum wären wie Shrek 2, wenn du sagst, Shrek 2 ist dir nicht zu overloaded?
Also, wenn sie das genauso gut umgesetzt hätten wie Shrek 2, an sich nicht. Also, ich bin an sich immer down für so Lore-Expansion und neue Figuren und neue Konflikte vorstellen. Es ist ja nur halt der Struggle und die Hürde, das alles wirklich gut umzusetzen, ohne dass es sich overstuffed anfühlt. Und Shrek 2 schafft es. Und ein anderer, lesser Movie, hätte das vielleicht nicht hinbekommen. Deswegen ist es, glaube ich, eher so die Frage der Umsetzung, wie man einen Hummer isst, mit einer Gabelzange oder mit einer langen Gabel.
Lange Gabel?
Mhm.
Mit oder ohne?
Das ist eine Frage.
Mit scharf.
Scharf oder nicht scharf? Shrek 2.
Scharf, aber kann auch ein bisschen Knoblauchsoße noch.
Ja.
Das geht.
Genau, um nochmal den Kreis zu schließen.
Die Kreide zu essen.
Die Kreide zu essen. Was ist die eine Sache, die Shrek 2 mit den Wolf und den sieben Geistern verbindet?
Mit Wolf und sieben Geißlein.
Mhm. Wir müssen den Kreis nicht schließen, weil wir haben damit angefangen und damit müssen wir jetzt auch enden.
Obwohl es dann aber eigentlich einen anderen Ausgang gab.
Wir müssen jetzt irgendwie die Verbindung finden. Sonst cringe. Also in beiden Geschichten kommt ein Wolf vor, so gesehen.
In beiden Geschichten kommt ein Wolf vor.
In keiner der Geschichte, nee, ich weiß gar nicht, kommen Geißlein vor, aber in Shrek 2 kommt keine Geißlein vor.
In Shrek 2 kommen keine Geißlein, die ich urteilen kann. Ich würde sagen, die kommen sogar vor, nur der Wolf hat die halt gegessen. Und deswegen macht er in Shrek 2, wie wir festgestellt haben, auch irgendwie gar keine Facial Expressions und wirkt richtig shady, weil er gerade, der ist die nicht am Verdauen, aber der hat die im Magen. Fox, oh mein Gott, doch, wenn man so möchte, ist es schon eine krasse Reference. Wo sind Shrek und Esel, beziehungsweise Shrek in Menschform, Esel in Pferdform, wo sind sie eingesperrt? In so eine Art Kerker, der schon ist wie so eine Art Brunnen.
Ja, es gibt noch eine andere Brunnenszene als der große Pfeffimann ist auch in den Brunnen gefallen am Ende.
Wiederholen. Nein, das war kein Brunnen. Das war der Burggraben.
Bro, ja, ist alles eine Kategorie.
Nein,
also eine Kategorie.
Und der Wolf ist auch oben beim Brunnen. Und vielleicht hat er gerade Steine im Bauch.
Im Magen. Ja, aber er sieht gar nicht so schwer aus. Sieht ganz normal aus.
Du weißt nicht, dass seine Beine bufft sind. Er hat Calves bis zum Universe.
Es gibt auch einen Bäcker. Sowohl in Wolf und Sieben Geistern, aber es ist auch in Shrek 2.
Ja.
Gibt es einen Bäcker.
Es gibt bestimmt auch einen Kaufmann.
Es gibt bestimmt einen Kaufmann. Und
es gibt... Also es kommt zumindest eine Mühle vor.
Es kommt eine Mühle? In Montage meinst du am Anfang?
Wobei ich überlege gerade. Nee, nicht. Also mit eine Wassermühle zumindest.
Delay all lightning means we're never alone, never alone. No, no, come on. Was? Ich habe kurz Extended Love gesungen.
Eine Wassermandel kommt vor. Ein Wasserrad.
So gesehen haben wir auch so eine Vertrauensgeschichte, denn Geißlein haben
ein Wasserrad.
Einem Wasserrad vertraut, einem Wolf vertraut, obwohl er sie verarscht hat. Und Fiona hat so gesehen dem Vin Charming vertraut, der sich für Shrek ausgegeben hat. Quasi Vin Charming ist in dieser Geschichte ein Wolf. Ich werde jetzt nicht Fiona mit Geistern gleichsetzen, aber Prinz Charming ist ein Wolf.
Prinz Charming ist ein Wolf.
Der sich tarnt. Wirklich Tarnung, wir haben Tarnungen. Weil Wolf tarnt sich, gibt sich für jemanden aus. Und Prinz Charming gibt sich für jemanden aus. Und so gesehen tarnt sich ja auch Shrek in einen Menschen.
Ja. Jetzt ist die Frage, hätte Shrek, gut, er wusste das natürlich.
Hätte Fahrradkette.
Hätte Shrek mit Fiona vorher auch ein Keyword ausmachen müssen, dass er dann sagt, ey, egal wer die begegnet, wenn der nicht das Passwort kennt, dann bin ich's nicht.
Passwort-Symbiose.
Symbiose 1463.
Passwort 0833. Passwort, die Reimste.
Ja.
Ich genau, genau. Ja, das ist die Moral der Geschichte. Damit enden wir unser Jubiläum und alles andere. Ihr braucht ein Passwort, um im Leben voranzukommen.
Schreibt uns euer Passwort 12345 ist.
Mein Handy-Passwort ist 1111. Also wenn ihr kurz mein Handy entsperren möchte, das ist mein Passwort.
Ich will das nicht public machen.
Bruder, ist nicht so das allererste, was irgendjemand testet, 1111.
Ich sag dazu gar nichts, ich schwöre, ich sag dazu gar nichts mehr.
Ja, Bruder, er sagt gar nichts zu deiner Gabelzange, dazu sag ich gar nichts.
Die Gabelzange ist nicht so gefährlich wie so ein Passwort. Glaub mir.
Ich habe gerade gelogen, mein Passwort ist eigentlich 1, 2, 3, 4 am Rückwärts. 4, 3, 2, 1. So, und damit enden wir diese Folge.
Die chaotischste Folge auf dem Planeten.
Ja, ich sag
schon. Leute haben eingeschaltet, haben gedacht, das geht heute wieder um Shrek 2, das Teil 2 vom Jubiläum.
Ja, es ging um alle Dinge, Passwörter, Geißleine und Gabelsang. Verrückt.
Wenn ihr in dieser Folge irgendwas gefunden habt, was mit Shrek 2 zu tun hatte, dann schreibt uns bitte auf jeden Fall.
Wir haben über Oedipus-Komplex geredet at some point in dieser Folge. Also du kannst so sagen, in dieser Folge, und es ist nicht gelungen, wenn man sagt, in dieser Folge wurde über Oedipus-Komplex und über Gabelsang geredet. Über diese zwei Dinge wurden in dieser Folge geredet.
Oder?
Ja, schreibt in die Kommentare.
Schreibt in die Kommentare. Schreibt, was euer Lieblingsbesteck ist, außer Gabel, Messer und Löffel.
Schreibt, was euer Lieblingsgeißlein ist von den 7. Rang die Geißlein.
Nicht das, was übrig geblieben ist.
Isst keine Kreise.
Außer ihr seid im Stimbo.
Mhm. Und ja, bestellt, isst euer Renaissance-Burger. Ist ja ein geiler Name, aber es war ja
Renaissance-Burger. Das war ein Rap.
Achso, sorry, Renaissance-Rap.
Ja. Bestellt Happy Meal mit Axt.
Bestellt Happy Meal mit Axt.
Und
das Axt Happy Meal mit Besteck.
Und mach nicht einfach fremden Leuten die Tür auf, wenn geklingelt wird.
Das ist ein sehr guter Ratschlag.
Macht ein Passwort aus mit Freunde, Familie.
Macht ein.
Ich bin von meinem Herz oder einmal.
Ja, oder macht so ein NFC.
Was für NFC, Digga?
Near Field Communication. Genau. Ja, noch etwas, was wir sagen können, abschließend.
Nee, ich glaube nicht.
Magst du karamellisierte Zwiebel?
Doch, ist sehr geil. Karamellisierte Zwiebel ist sehr OP.
Wie karamellisierst du die Zwiebel?
Butter.
Hm.
Schmeckt aber nur gut, wenn das Sternbild Orion im 5. Haus
steht. Und wenn du sie mit einer Gabelzange isst.
Würde ich nicht aus der Pfanne machen, da verkratzt du die Beschichtung.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das war eigentlich alles Intro. Jetzt sehen wir so
Intro.
Das Intro. Und jetzt reden wir über Ab durch die Hecke endlich. Das war ein Intro zu unserem Ab durch die Hecke Podcast. Irgendwie über Ab durch die Hecke.
Nee, aber nächste Folge wird es.
Ist unser 27. Jubiläum.
Und die Fresse. Nächste Folge wird es auf jeden Fall strukturierter.
So gelogen ist jetzt noch chaotisch.
Also es wird auf jeden Fall nicht mehr oder nicht wieder oder nicht immer noch um Shrek 2 gehen.
Es sind noch weniger, sich um Shrek handeln.
Also zunächst für Folge geht es noch weniger um Shrek 2 als diese Folge.
Wir reden endlich mal ab durch die Hecke und Gabelzangen. Unser Berufung quasi. Sorry, ich habe mich noch gebrochen. Was wird das? Es wird noch weniger um Shrek gehen? Nee, es wird noch weniger.
Was ist und damit bis zur nächsten Folge.
Ja, bis zur nächsten Folge. Shoutout an Ab durch die Hecke.
Und dann Willem Dafoe. Check out my zip. Tschüss.